Und damit herzlich willkommen beim Podcast Klimafunken – Gespräche aus Mannheim. Ich bin Magdalena Schlenk.
Und ich bin Caroline Gollin.
Beide arbeiten wir bei der Klimaschutzagentur Mannheim und beschäftigen uns tagtäglich in unserem Arbeitsleben, aber auch im Privatleben mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz hier vor Ort.
In unserem Podcast sprechen wir immer mit Menschen, die unsere Stadt nachhaltiger machen. Wir haben natürlich auch heute wieder einen Gast dabei und wir freuen uns ganz besonders drauf. Für Sie war es schon mal sehr spannend, überhaupt ein kleines Dankeschön zu besorgen, denn sie kommt aus einem Unverpacktladen. Deswegen herzlich willkommen heute hier bei uns, Priska.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Gerne.
Priska führt seit Sommer 2021, wenn ich richtig klinge. Genau, Priska ist Unverpacktladen in der Schwetzingerstadt hier in Mannheim. Und ja, wenn man dort einkaufen geht, dann kennt man dich wahrscheinlich, weil wenn ich vorbeikomme, bist du schon auch häufig hinter der Ladentheke.
Ja, meistens bin ich da.
Genau.
Manchmal verräume ich im Hintergrund irgendwas.
Dann sieht man dich nicht, ne?
Genau. Aber
ja. Ja, wie alle Gäste haben wir auch dich gebeten, einen kleinen Gegenstand mitzubringen. Ja, was hast du denn hier für unsere Zuhörenden dabei? Und ja, auch da gerne die Einladung, ein akustisches Mitraten sozusagen zu ermöglichen.
Okay, also hier kommt mein Gegenstand.
Hört sich auf jeden Fall sehr schön an.
Ja, es hört sich sehr schön an. Man könnte Musik damit machen. Ja. Ich glaube, es ist schwer. Oh ja. Okay, so hat man auf jeden Fall, glaube ich, rausgehört, dass es Glas ist.
Ja, ja, genau. Ich habe euch heute ein Glas mitgebracht, ein kleines Glas mit veganen, schokolierten Erdnüssen.
Oh.
Also bisschen so wie M&M's. Ich weiß nicht, ob man Marken nennen darf.
Diese Sendung wurde gesponsert von.
Nee, es sind nämlich keine. Aber dass man sich vorstellen kann, was es ist. Genau. Ich wollte einen Gegenstand mitbringen, mit dem wir irgendwie täglich zu tun haben. Und bei uns im Unverpacktladen bringen die meisten Menschen, bringen sich Gläser mit, in denen sie die Sachen dann abfüllen. Genau. Und da habe ich jetzt was Schönes, Buntes, Klingendes.
Das ist super. Das ist sehr schön.
Sehr gut.
Ich habe gleich eine Zwischenfrage. Da steht nämlich eine Zahl drauf. Ich glaube, das wäre mal ganz spannend zu wissen. Was könnte die Zahl, wer noch nicht im Unverpacktladen war, der kann das nicht verstehen sozusagen. Deswegen vielleicht mal sofort eine direkte Erklärung dafür.
Genau, da steht eine Zahl drauf. In diesem Fall ist es die 164. Das bedeutet, dass dieses Gläschen 164 Gramm wiegt. Und für den Unverpacktladen ist das wichtig, weil man natürlich nur den Inhalt zahlt. Also man soll nur zahlen, was man auch wirklich einkauft. Und deswegen wiegt man vorher alle seine Gefäße, egal ob Beutel oder Glas, und notiert das Gewicht. Dann können wir es nämlich an der Kasse abziehen.
Mega gut.
Also das Tara sozusagen.
Ja, haben wir schon mal alle ein bisschen mehr verstanden, wie Unverpacktläden funktionieren.
Genau, dann bleiben wir doch gleich mal beim Laden. Du führst ihn ja jetzt schon bald 5 Jahre. Das ist krass, mir kommt es viel kürzer vor, aber das ist ja total lang schon. Ne?
Mir kommt es auch viel kürzer vor.
Ja. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass auf jeden Fall das Sortiment immer breiter geworden ist und sich auch auf jeden Fall verändert hat. Vielleicht nicht breiter, aber ne, dass du immer mal auch neue Dinge ausprobiert hast, andere Waren auch ins Sortiment gepackt hast. Und was ich auch weiß, ist, dass eure Wirtschaftsform heute anders ist als früher. Magst du das kurz erklären?
Ja, sehr gerne. Genau, also zum Sortiment kann ich sagen, wir geben uns eigentlich immer Mühe, einfach ein schönes Sortiment auszuwählen. Wir sind ja als Unverpacktladen, haben wir vor allem Lebensmittel. Wir haben sowohl frische Sachen, also Obst und Gemüse, Brot, Eier, Molkereiprodukte in Pfandgläsern, also Milch in der Pfandflasche oder Joghurt im Pfandglas, wie also vor allem auch die trockenen Lebensmittel. Und es tut sich einfach immer viel. Ne? Es gibt irgendwie coole neue Hersteller oder Startups oder was wir jetzt ganz neu haben, wo ich auch irgendwie sehr, sehr, sehr cool finde, ist, dass wir jetzt Bio-Quinoa aus Deutschland beziehen. Mhm. Quinoa wird ja sonst oft in Südamerika angebaut. Und wir hatten schon mal einen Hersteller gefunden, der auch Quinoa im Odenwald anbaut, aber eben nicht in Bio-Qualität. Und jetzt haben wir eben Bio-Quinoa aus Deutschland. Und so tut sich dann immer ein bisschen was, dass wir eben immer auf der Suche nach den besten Produkten für den Laden sind. So eine Mischung aus, was gibt es gerade an coolen, nachhaltigen Sachen, aber auch, was wünscht sich die Kundschaft.
Mhm.
Genau, und das bringt mich auch gut zur Wirtschaftsform. Also wir haben im November 2023 haben wir angefangen, gemeinschaftsbasiert zu wirtschaften. Und gemeinschaftsbasiert bedeutet im Prinzip genau das. Also die Basis unseres Wirtschaftens, bildet eine Gemeinschaft von Menschen. Das sind hauptsächlich unsere StammkundInnen und interessierte Menschen. Und es funktioniert so, dass es monatliche Beiträge gibt, die am Anfang des Monats per SEPA-Mandat von uns eingezogen werden. Und die Menschen können dann dafür ihre Lebensmittel einkaufen oder auch andere Sachen. Auch die Nicht-Lebensmittel-Abteilung unseres Ladens. Also es ist im Prinzip wie ein Gutschein, den man aber vorher erwirbt und den man uns zusichert. Und dadurch, dass uns das zugesichert wird und wir das Geld am Anfang des Monats bekommen, haben wir eben viel mehr Stabilität. Mhm. Also ich sage nur Sommerloch, wenn im August alle in den Urlaub fahren, dann waren halt sonst die Jahre, war immer ein krasser Einbruch im Umsatz. Und zumindest diese gemeinschaftsbasierten Anteile, die wir am Anfang des Monats haben, die sind jetzt immer stabil. Also wir wissen, egal wie der Monat läuft, die bestimmte Kosten sind gedeckt. Und das ermöglicht uns eben die Gemeinschaft. Also die ermöglichen uns Stabilität, Planungssicherheit, auch zu wissen, wir können diese Bestellungen dann und dann machen. Und gleichzeitig geht es aber noch darüber hinaus, weil es eben auch nicht nur ein Abo-Modell ist, sondern weil es eben gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften. Also wir haben auch Gemeinschaftstreffen. Man kann an Events teilnehmen. Und es entsteht auch irgendwie eine ganz andere Stimmung im Laden. Ist total schön. Leute kennen sich dann teilweise untereinander oder wir können viel mehr auf individuelle Bedürfnisse eingehen. Wenn jemand sich ein bestimmtes Produkt wünscht, dann können wir das besprechen, können in die Gemeinschaft geben. Hey, jemand wünscht sich, keine Ahnung, Cornflakes mit Schokolade. wie viele von euch hätten das noch gerne? Das erleichtert uns natürlich auch total den Bestellprozess, weil wir eben auch wirklich abfragen können, was ist denn gewünscht von euch? Was braucht es? Wie steht ihr zu bestimmten Themen? Und noch dazu kommt, dass auch die Gemeinschaft untereinander solidarisch ist. Das kennt man vielleicht von der solidarischen Landwirtschaft. Da können manche mehr und manche weniger zahlen, ebenso wie die finanziellen Mittel, die man zur Verfügung hat, monatlich sind. Und das funktioniert bei uns so, dass man eben sagen kann, okay, ich komme jeden Monat für 100 Euro einkaufen im Unverpacktladen, aber ich zahle dafür 120 oder 110, egal. Also es ist ganz, ganz frei. Und gleichzeitig kann aber auch jemand, wo es finanziell vielleicht nicht gerade so leicht ist, kann auch sagen, hey, ich würde total gerne mehr unverpackt einkaufen, vielleicht für 60, 70, 80 Euro, aber ich kann mir das nicht ganz leisten. Ich zahle einfach ein bisschen weniger. Und man muss keine Gründe angeben. Also es ist man wird da nicht befragt, sondern man kann einfach diese Solidarität geben und auch in Anspruch nehmen. Das finde ich total schön. So als Konzept, um einfach das auch für mehr Menschen zugänglich zu machen und auch in der Gemeinschaft Stabilität zu schaffen. Ne? Also das eine ist die Stabilität für uns, aber auch, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich muss umziehen oder mir wurde gekündigt, meine Lebenssituation hat sich gerade geändert, aber ich würde trotzdem gerne weiter so einkaufen, dann kann man das eben schaffen. Mhm. Einfach, weil es andere Menschen gibt, die Teil dieser Gemeinschaft sind. Genau. Und das machen wir dann jetzt seit schon über 2 Jahren. Und es hat sich total entwickelt. Und es, ich würde sagen, das hat den Laden gerettet.
Mhm. Super. Spannend.
Ja.
Okay. Ja.
Toll. Ich merke gerade, wir müssen eine eigene Folge allein dazu machen. Also ich finde das allein dieses Wirtschaftssystem spannend.
Total spannend,
total spannend, was man da alles sozusagen von euch und den verschiedenen anderen Läden, die dabei sind oder beziehungsweise Initiativen.
Das seid ja nicht nur ihr in Mannheim,
richtig.
Ne?
Richtig. Ich glaube, da haben wir schon mal die nächste Folge. Also auf jeden Fall sollten wir da nochmal in die Tiefe gehen, weil selbst mir kommen jetzt gerade so viele Fragen dazu. Aber wir wollen ja heute uns ganz speziell um deinen Laden sozusagen kümmern. Deswegen nochmal vielleicht eins zurück. Also ich finde das Konzept super. Du hast gesagt, das hat euch geholfen, euch sozusagen über Wasser weiterhin zu halten. Als du damals den Laden übernommen hast, gab es ja 2 Unverpacktläden in Mannheim. Jetzt bist sozusagen nur noch du wieder vertreten mit dem Unverpacktladen. Das ist ja leider ein Trend, den wir ja nicht nur hier in Mannheim leider sehen, sondern irgendwo auch deutschlandweit. dass Unverpacktläden es deutlich schwieriger wiederbekommen haben in den letzten 1, 2, 3 Jahren. Gibt es da eine gemeinsame Komponente, wo du sagst, das ist so die große Herausforderung für unser Konzept oder das Konzept von Unverpacktläden?
Also erstmal möchte ich auch sagen, dass ich fest daran glaube, dass Unverpackt ein zukunftsfähiges und wichtiges Konzept ist. Mhm. Weil ich glaube, dass generell der Einzelhandel es im Moment schwer hat. Mhm. Also ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber ich habe auf jeden Fall auch gelesen, dass generell die Insolvenzen bei InhaberInnen geführten Geschäften in den letzten Jahren gestiegen sind und ziemlich hoch sind aktuell. Und ich glaube, da kommt vieles zusammen. Viele vermuten bei den Unverpacktläden so die Pandemiejahre. Tatsächlich war das gar nicht so schlimm. Das war eigentlich keine besonders schlechte Zeit, weil wir als Lebensmittelgeschäft konnten wir durchgängig geöffnet haben. Und ich glaube, viele Menschen waren mehr zu Hause, haben sich dann auch mehr mit Ernährung beschäftigt und vielleicht auch, wie schnell sich der gelbe Sack füllt, wenn man vielleicht nicht mittags auf der Arbeit ist, sondern zu Hause. Genau, tendenziell ist es danach durch den Angriffskrieg auf die Ukraine, da gab es ja teilweise Knappheiten bei bestimmten Rohstoffen. Das haben wir auch gemerkt, dass dann Sachen nicht verfügbar waren. Und dann sind ja die Preise sehr gestiegen. Also Inflation ist, glaube ich, einer der größeren Gründe. Denn viele Menschen können sich dann vielleicht Bio-Lebensmittel nicht unbedingt leisten. Oder
nochmal weniger leisten.
Ja. Nochmal weniger leisten, genau. Also da spart man dann vielleicht, ja. Genau, also es ist einfach, Lebensmittel sind einfach teurer geworden. Und Bio-Lebensmittel, keine Frage, sind auch eigentlich teurer als konventionelle Lebensmittel. Genau. Was auch, glaube ich, ein Faktor sein kann, ist, dass der Unverpacktladen ein bisschen arbeitsintensiver ist als sonst ein Einzelhandelsgeschäft. Oder auch, also wenn ich mir vorstelle, ich hätte ein Lebensmittelgeschäft als Einzelunternehmerin, das aber nicht unverpackt ist, sondern ich hätte halt Nudelpackungen, die ich ins Regal räumen kann, dann hat man viel weniger Personalaufwand. Mhm. Bei uns ist es ja so, wenn dann die Säule mit dem Reis, mit den Haferflocken
leer Reinigung, geht, oder?
Reinigung, aber auch das wieder aufzufüllen. Also vielleicht ist es da auch nochmal gut, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, unverpackt Laden, wie kommen denn die Sachen überhaupt bei uns an? Genau. Also, dass der unverpackt Laden funktioniert, im Prinzip nicht ganz ohne Müll, sondern einfach durch Müllreduzierung. Da gibt es verschiedene Studien oder auch Arbeiten von Masterstudierenden. Also so im Schnitt kann man 84% des Verpackungsmülls gegenüber einem vergleichbaren Biosupermarkt einsparen. Also schon einiges. Und das funktioniert darüber, dass wir die Lebensmittel, die wir einkaufen, entweder in Großgebinden einkaufen. Also mein typisches Beispiel sind die Haferflocken. Man kauft ja sonst Haferflocken in 500 Gramm Beuteln eigentlich hauptsächlich. Und wir haben eben einen 25 Kilo Sack. Also statt 500 Gramm Beuteln haben wir einen großen Sack.
Wow, der ist auch zu tragen, super schwer.
Ja, genau. Wenn die Haferflocken noch drin sind, ja. Genau, und das ist ein Papiersack. Und da hat man eben zusätzlich dazu, dass ja oft kleine Verpackungen auch vielleicht beschichtet sind oder bedruckt sind, nicht so gut zu recyceln sind, ist halt der große Papiersack eine enorme Ersparnis. Andere Lebensmittel, wie zum Beispiel Gewürze, Tee, auch manche Nüsse kriegen wir in Pfandeimern. Das sind dann so 4 bis 10 Kilo Eimer, je nach ob Gewürz oder Nuss. Und die können eben gereinigt und wieder zurückgegeben werden an die Lieferanten, an die Hersteller. Genau, und das, so funktioniert es im Prinzip. Und aber jetzt kommen natürlich die Lebensmittel auf einer großen Palette. Da liegen 25 Kilo Säcke Haferflocken und das muss dann eben verräumt werden ins Lager. Aber wenn wir es vorne auffüllen wollen, dann tragen wir eben die Glassäule nach hinten in die Küche, wo wir die Auffüllstation haben. Und dann, wenn der Sack noch sehr schwer ist, füllen wir mit einer Schaufel die Haferflocken.
Friska macht jetzt so eine Handbewegung dazu, dass man sich das gut vorstellen kann. Ja.
Genau.
Man sieht, dass du es häufiger schon getan hast.
Ja. Genau, und das ist, ne, wenn ich vorne Kundschaft habe, wir sind eigentlich immer zu zweit.
Mhm.
Und ich glaube aber sonst in einem Einzelhandel der Größe könnte man auch das sonst alleine schaffen. Ne? Also wir haben einfach mehr Personalaufwand.
Mhm.
Und ich denke, das kommt eben hinzu, weil ich denke, dass viele InhaberInnen geführte Einzelunternehmen gerade die Schwierigkeit haben, dass eben Personalkosten steigen, Fixkosten steigen, Energiekosten steigen, aber die Umsätze eher stabil bleiben.
Mhm.
Genau, das geht sich dann häufig, glaube ich, nicht aus.
Mhm.
Also.
Ja. Wobei man ja auch noch dazu sagen muss, also wo gibt es denn ein inhabergeführtes kleines Supermarkt, ein ähnliches Geschäft? Das wird ja auch mehr oder minder von bestimmten Großen, so Aldi, Lidl und Co. Ne? Das ist ja, du kannst ja damit nicht dich vergleichen.
Also, nee, gar nicht.
Und wo gibt es noch den kleinen Tante-Emma-Laden um die Ecke?
Ja, also, ja.
Das ist quasi nicht mehr existent.
Aber es sind einfach nicht mehr viele, ne? Die in der Größe jetzt, wenn es um Lebensmittel geht. Ne?
Genau.
Sonst hat man schon nochmal die Fachgeschäfte und
Ja. Genau, man hat einfach als InhaberInnen geführter Einzelladen, ohne noch mehrere Filialen und so, hast du auch nicht so eine starke Einkaufsmacht.
Mhm.
Also du kriegst keine Mengenrabatte.
Ja.
Der Unverpacktverband, der Unverpacktläden, also da gibt es einen Verein. Und der bildet auch gerade eine Einkaufsgenossenschaft.
Mhm. Ah, mega, ja.
Also das könnte auch nochmal eine...
Dass man hier als Region sich dann auch so zum Beispiel zusammenschließt, ne?
Ja.
Mit den Unverpacktläden hier in der Region.
Also es gibt schon ein Produkt, wo wir das machen, weil es eben Haferdrinkpulver gibt es einen großen Hersteller und der hat halt gesagt, naja, aber also wenn ihr nicht mindestens 10 mal 25 Kilo abnehmt, können wir nicht liefern.
Pro Laden. 10 mal 25 Kilo.
So, und da kommt nämlich jetzt der Verband ins Spiel.
Ja.
Wir machen eine Sammelbestellung als Unverpacktverband. Also sie haben sich dann darauf eingelassen, sie verschicken es einzeln.
Mhm.
Cool. Aber es wird
Genau
als Sammelbestellung.
Okay. Vielleicht noch auch eine Frage. Also nehmen wir mal an, ich bin ein Haferflockenhersteller, der sonst in kleinen Verpackungen das macht. Ist das der gleiche, der dann auch euch beliefern würde? Also irgendein Bio-Haferflockenhersteller, völlig egal, den man bei, was weiß ich, Alnatura kriegen will, der macht das dann auch in Großgebinden?
Ja.
Okay, das sind also im Ende die gleichen Hersteller trotzdem.
Also ich weiß nicht, ob alles auch
machen. Aber vieles. Okay.
Mhm. Genau, also das ist ja auch die Hersteller, die für die Supermärkte oder Biomärkte die kleinen Packungen machen, die machen ja oft auch für Gastro-Küchen, für Hotels, für Restaurants.
Eben.
Also
die kennen Großgebinde.
Großgebinde kennt man da.
Ja, verstehe. Das macht ja auch nur Sinn, ja.
Das ja, ist total.
Okay. Ja, okay.
Ja, du hattest jetzt das Haferpulver angesprochen. Lass uns nochmal so ein bisschen über die verschiedenen Produkte sprechen und generell auch nochmal zum Thema Verpackungsmüll kommen. Weil grundsätzlich sehen wir ja, oder jetzt mal ganz plakativ sagen, so auch im Straßenbild oder so, dass Verpackungen, ne, von Lebensmitteln und so, dass das jetzt auf jeden Fall nicht weniger wird. Ne? Wenn man sich die Zahlen anschaut, also ich glaube, man hat seit 23 so ein bisschen wie so eine Plateaubildung, aber es ist jetzt nicht, dass wir einen Abwärtstrend haben, wenn wir jetzt die Nullerjahre oder die 90er anschauen, ne? Dann geht das schon eher steil nach oben, die Menge an Verpackungsmüll, vor allem auch in Privathaushalten. Genau, und da haben wir uns so die Gedanken gemacht, dass wir jetzt das Thema Hygieneprodukte oder so Shampoo und, ne, dass wir da so einen Trend beobachtet haben, dass das so als feste Produkte angeboten wurde, wodurch man ja auch zumindest schon mal Plastikmüll einspart, das ist dann häufig leider ja trotzdem noch in so eine Pappe vielleicht verpackt, so eine Seife, aber ja, es wird auf jeden Fall schon mal weniger und nicht der ganz problematische Müll. Aber wir haben uns gefragt, so richtig hat sich das ja auch nicht durchgesetzt, würden wir jetzt sagen. Kannst du auch mal sagen, wie du das beobachtest? Und ob du vielleicht andere Produkte so im Kopf hast, wo du denkst, die haben wirklich Potenzial, auch so eine breite Masse zu begeistern, die jetzt aber auch verpackungsfrei eben sehr gut praktikabel sind.
Mhm. Ist schwierig.
Ja.
Genau, also ich habe mittlerweile, weil ich das ja jetzt auch schon dann fast 5 Jahre mache, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich das nicht so gut einschätzen kann.
Ja, das kenne ich auch von meiner Arbeit, dass ich manchmal das Gefühl habe, ja, jeder weiß doch mittlerweile. Und dann merkst du, vielleicht ja doch nicht. Ne?
Also wie viel festes Shampoo jetzt in der Drogerie gekauft wird?
Nee, das ist ja auch nicht die Zahl, die Drew jetzt bestätigen. Also, ne,
nee, genau.
Das ist ja, ja. Ich sage es jetzt eher, weil ich die Shampoo-Regale von DM und Co. kenne und da das Gefühl habe, das ist jetzt nicht größer geworden, die Produktpalette. Gegen bei anderen Sachen, wie zum Beispiel vegane Produkte, merkt man ja, dass die Supermärkte viel, viel größere Bereiche dafür freischaffen. So, ne? Aber ich meinte jetzt so im verpackungsfreien Segment, ob du da Beispiel hast.
Also ich habe das Gefühl, dass auch bei den Menschen, die ich kenne, die jetzt nicht unbedingt unverpackt einkaufen, dass so ein großes Bewusstsein dafür besteht, zum Beispiel Obst und Gemüselose zu kaufen. Und ich habe auch das Gefühl, dass das weniger geworden ist in den
Normalen Supermärkten, dass es weniger angeboten wird.
Also vielleicht nicht im Discounter, aber dass die Sachen weniger verpackt sind.
Ach so, du meinst, dass die das weiter mehr machen. Das ist auch mein Eindruck tatsächlich.
Ja, genau. So, also, dass Obst und Gemüse viel loser angeboten wird als noch, vor 10 Jahren. Und das ist das eine. Was ich auch das Gefühl habe, was total angekommen ist, sind alternative Menstruationsprodukte. Also,
ja, das stimmt. Das
die ist so Panties, Menstruationspanties oder Stoffbinden oder die Tasse.
Ja.
Das stimmt. Genau, das spart ja auch enorm viel ein. Und ich glaube, das ist sehr, sehr breit angekommen. Weil man spürt ja auch direkt, dass es gesünder ist irgendwie für einen.
Das stimmt, das ist eigentlich echt ein gutes Beispiel.
Finde ich auch, tatsächlich.
Ich habe noch ein negatives Beispiel. Ich habe das Gefühl, so an der Käse- und Wursttheke, dass sehr viel mehr vorverpackt wird. Und da hätte man ja früher noch leichter die Chance gehabt, mit einer eigenen Box zu kommen, jetzt auch im herkömmlichen Supermarkt, sag ich mal, aber da sehe ich ganz oft, dass das schon vor so eine 100 Gramm von dem Käse und 200 Gramm, dass da schon so Stücke in Plastik verpackt dann extra schon so liegen, damit es schneller geht. Klar, erleichtert dem Personal das natürlich, aber aber ja, von dir die Beispiele,
Ja, ich denke, da wird viel geschaut, wie können wir effizienter arbeiten und so. Ich glaube, dass es sich immer lohnt, an der Wurst- und Käsetheke zu fragen, kann das auch in meine eigene Dose gefüllt werden? Weil ich weiß von ein paar Märkten hier aus Mannheim, dass sie es machen. Und ich denke, immer da, wo viele Leute nachfragen, da ändert sich das dann vielleicht auch wieder. Also, ne, wenn die merken, viele kommen mit ihrer eigenen Tupperdose für den Käse, dann müssen wir nicht so viel vorpacken vielleicht. Also da kann wahrscheinlich auch jede und jeder ein bisschen was verändern. Einfach durchs Nachfragen.
Ja, das stimmt, das ist ein guter Punkt.
Ich hätte tatsächlich dazu noch eine Frage, die ich einschieben würde gerne. und zwar, was ich beobachtet habe, war, eine Zeit lang haben sich nur die Substrate von Reinigungsmitteln, also sprich nur so eine ganz kleine Packung, wo halt quasi das Gemisch drin war, für was muss ich da reinschütten, damit ich am Ende Glasreiniger oder was weiß ich, was dann dafür rausbekomme, verkauft. Ich habe den Eindruck, dass es wieder zurückgegangen, dass es das so nicht mehr gibt. Aber wenn man sich mal überlegt, fand ich das extrem logisch. Also wir transportieren sehr viele Verpackungen mit eigentlich Leitungswasser gefüllt, mit ein bisschen Chemie drin. So. Und das könnte man ja eigentlich alles auch selber zu Hause anmischen. Für diejenigen, die sagen, okay, Soda und Co. reicht mir nicht. Ich brauche das Gefühl von einem richtigen Putzmittel, wie auch immer man das jetzt einstufen würde. Ist das auch dein Gefühl? Hat sich das nicht durchgesetzt? Oder ist das eigentlich nur Humbug sowieso von vornherein? Oder
kannst du? Also ich glaube, es ist schon smart. Weil, wie du sagst, man transportiert einfach immer viel Wasser durch die Gegend. Wir hatten es ja auch vorhin vom Haferdrinkpulver, das ist ja das Gleiche. Hafermilch, Haferdrink ist ja 98%, 96% Wasser. Und das kaufen wirklich viele gerne bei uns als Pulver.
Wie ist das denn geschmacklich? Ehrlich gesagt, ich habe das noch nie ausprobiert. Es gibt ja auch so Platten für Hafermilch, aber kannst du das irgendwie einschätzen, wie das, oder wie würdest du das geschmacklich, kommt das an eine klassische Hafermilch, die man so in Tetrapack kauft, dran, oder?
Ja, also ich finde die schon lecker. Das ist jetzt was, das würde ich vielleicht für Milchshakes, für Müslis, überall, wo ich so Milch reinschütte, benutzen. Tatsächlich zum Aufschäumen für Kaffee. Das, was wir haben, funktioniert leider nicht. Ich weiß, dass es auch Hersteller gibt, die da dran tüfteln. Genau, aber grundsätzlich ist das solide. Ich habe das, was ich auch super praktisch daran finde, ist, wenn man im Urlaub ist. Also wir waren in den Bergen im Sommer und dann waren wir wandern und dann kannst du dir halt so ein mini kleines Gläschen mit Haferdrinkpulver und dann kannst du das zum Beispiel in deinen Kaffee einfach auch ohne Wasser rühren. Dann verwässert auch der Kaffee nicht. Kann man super gut mitnehmen, wenn man nicht weiß, ob es vor Ort vegane Alternativen gibt.
Sehr guter Tipp.
Ja, wir sind jetzt in der Tipp-Rubrik und ich glaube, wir könnten unendlich viele Tipps noch weiter hier uns austauschen. Also ich hätte weitere Fragen, definitiv. Das holen wir dann noch nach. Wir würden uns noch von einem Tipp von dir wünschen. Am Ende unseres Podcasts fragen wir immer nach einem Lieblingsort sozusagen in Mannheim. Und wir haben uns jetzt einfach mal überlegt, dass wir dich mit einem Korb voller verpackungsfreier Lebensmittel ausstatten. Und wo würdest du damit hingehen zum Picknick? Was wäre dein liebster Ort in der Gegend dafür?
Ich glaube, ich würde auf die Maulbeerinsel gehen. Da ganz vorne, wo die Schiffe abtauchen zum Schiffshebewerk. Ja. Das finde ich voll einen schönen Ort. Da sitze ich im Sommer manchmal gerne, lese was, nehme mir was zu snacken mit.
Ja. Ah, da kann man so schön aufs Wasser schauen und die Schiffe beobachten.
Total.
Sehr gut. Sehr guter Ort.
Sehr schön.
Ja, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank dir, Priska. Schön,
danke,
dass du da warst.
Ja, ich fand es auch sehr schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Jederzeit gerne. Und auch vielen Dank an das Stadtmedienzentrum für die technische Unterstützung. Auch danke an dich, Caro.
Danke dir, Magdalena.
Tschüss.
Bis bald. Ciao.